Johannes 7, 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Wie die Schrift sagt. Ich möchte ein paar Punkte berühren aus der Apostelgeschichte. Ihr wisst ja, dass die heute noch geschrieben wird. Auf dein Leben wird aufgezeichnet und mein Leben wird aufgezeichnet. Vor der Erweckung sagte ich, ich schaue nicht aus nach dem Tag des Gerichts, weil wenn wir da stehen, will ich dafür sorgen, dass ich nicht zu nah bei dem Petrus bin und bei Paulus. Weil er könnte sagen, Elo, erzähl mir mal von deinen Missionsreisen. Und dann erzähle ich dir von meinen. Oder Petrus sagt, Elo, erzähl mir mal von deinen Gemeinden. Dann sage ich dir von meinen. Das hatte ich nicht gern. Nur ein paar Punkte aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Vor dem lasst uns beten. Herr Jesus, bitte rede zu uns, wie nur du reden kannst durch den Heiligen Geist. Lass dein Reden tief hineindringen bis zu den tiefsten Tiefen unseres Wesens und uns ganz neu gestalten, ganz neu machen zu deiner Ehre. Amen. Den Text werde ich nicht lesen, nur ein paar Punkte. Vers 11, als der Herr gen Himmel ging, war die Botschaft, er wird wiederkommen. Vers 14, sie waren stets beieinander einmütig. Vers 16, Judas, der ein Führer war, derer, die Jesus fingen. 24 beteten und sprachen, Herr, alle Herzen kündige. Wie weit ich kommen werde, weiß ich nicht. Aber das sind die Punkte, worüber ich reden möchte. Sie waren alle stets beieinander, einmütig. Dieser Holländer hatte Schiffbruch erlitten. Und ist aber mit dem Leben davon gekommen, und erreichte eine Insel und war ganz allein auf dieser Insel. Kein anderer Mensch mit ihm. Nach Jahren kam ein anderes Schiff und hat ihn errettet. Und der Kapitän, der sagte zu ihm, du, ich sehe da drei Häuser auf dieser Insel. Was für Häuser sind das? Er sagt, ja, das erste, das ist mein Haus. Und da sagt der Kapitän, das zweite Gebäude, ja, das war die Kirche, wo ich sonntags in den Gottesdienst ging. Die Kirche besuchte ich am Sonntag. Er sagt, ja, aber das dritte Gebäude. Er sagt, das ist noch eine Kirche. Das ist die Kirche, die ich früher besuchte. Aber ich war nicht länger mir einverstanden mit der Predigt und mit der Lehre, habe ich sie verlassen und eine andere Kirche gebaut. Fein gemacht. Vielleicht gibt es solche unter uns, trotzdem sie nicht Holländer sind. Er war ganz allein. Er hat seine eigene Kirche, die er gebaut hat, verlassen, weil er nicht mehr mit der Predigt übereinstimmte. Und zwar seine eigene Predigt. Sehr oft ist es so, dass die Kirche verlassen, Menschen sind, die vergessen haben, was sie früher gesagt haben. In der holländischen Sprache sagen sie, ein Holländer, ein Christ. Zwei Holländer, eine Kirche. Drei Holländer, zwei Kirchen. Ich mache keine Witze. Ich versuche nur zu schildern, wie ihr seid. Im 14. Vers steht es, sie waren stets beieinander, einmütig, nicht zweimütig, einmütig. Mit Beten und Flehen samt den Weibern und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Nur nebenbei. Dies ist die Antwort darauf, dass einige sagen, Maria war Jungfrau bis ans Ende. Das stimmt nicht, weil hier steht, und Maria, die Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Also er hat auch Brüder von der Maria. Das nur nebenbei. Im Griechischen einmütig besteht aus zwei Worten. Das erste, homos. Da haben wir homosexuell. Auf Englisch the same, gleich. Zweite, Themos, the mind, der Sinn und die Gesinnung. Dieses Wort wird 11-mal im Neuen Testament gebraucht, 10-mal in der Apostelgeschichte. Das ist die Geschichte der Apostel Jesu. Die waren einmütig beieinander, stets und ständig. Sie hatten die gleiche Gesinnung, nicht verschiedene Gesinnung, die gleiche. Der Herr Jesus hat gesagt, die Welt wird glauben, dass der Vater mich gesandt hat, wenn sie sehen, wie ihr euch untereinander liebt. Menschen, die sich lieben, haben eine Anziehungskraft. Einer zieht den anderen an. Kannst nicht alleine sein. Vor der Erweckung war ich immer allein. Nach der Erweckung kann ich nicht alleine sein. Kann den Paulus gut verstehen. Er sagt, sendet mir so und so. Ich brauche ihn. Komm, Timotheus, geh mit mir. Ich brauche dich. Menschen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, sind getauft in ein Leib hinein. Da kann der Mensch nicht länger alleine sein. Die lieben sich inbrünstig. eine mit dem anderen. Wie ist das bloß nötig, möglich? Das ist nur möglich, wenn wir glauben, wie die Schrift es sagt. Der Herr Jesus sagt, als sie ihm sagten, zeig uns den Vater. Er sagt, ich bin schon so lange unter euch. Und ihr habt den Vater noch nicht gesehen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir sind eins. Und dann sagt er wiederum, der Vater ist größer als was ich bin. Ja, aber wie stimmt das denn? Wie ist das möglich? Das zeigt uns die Einigkeit der Dreieinigkeit. Hätte er gesagt, ich bin genauso groß wie der Vater, wäre das eine faule Ratte gewesen. Ein stinkender, toter Hund, der schon von den Würmern gefressen ist. Aber dazu sagt der Vater, ist größer als ich, zeigt uns, wie eins die waren. Menschen, die eins sind, die ehren einander, respektieren einander. Einer achtet den anderen größer als sich selbst. Welche Herrlichkeit ist das? Aber wenn die Kinder Gottes zusammen sind und da ist ein Kampf, wer ist der Größte unter uns? Eine traurige Sache. Kann man verstehen, dass der Herr Jesus gesagt hat, ich bin eingekesselt, ich bin eingebunden, ich kann nicht wirken, wie ich will, mit solchen Menschen. Da kann ich nicht mal das Feuer anzünden. Die Einigkeit der Kinder Gottes ist von größter Wichtigkeit. Es war dem Herrn Jesus hier wichtig, dass er in seinem hohepriestlichen Gebet gebetet hat, Vater, ich bitte, dass sie so eins seien, wie du in mir und ich in dir. Wir Kinder Gottes sollen so eins sein, wie der Vater, Sohn und Heilige Geist. Bist du das mit den anderen Gläubigen, mit den Kindern Gottes, mit denen Gott dich zusammengestellt hat? Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Ich habe schon oft in der Vergangenheit gesagt, der Herr Jesus beim Grab, bei dem Lazarus, sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich immer erhörst. Aber da ist ein Gebet, wo ich in der Vergangenheit gesagt habe, ich weiß nicht, ob der Vater das erhören kann. Und das ist die Einheit der Kinder Gottes. Unser Einssein. Wir sind nicht eines Sinnes. Der eine denkt so, der andere ist anderer Meinung. Das war ein Problem, das ich hatte. Wenn ich die Gemeinden besuchte und Friedensstifte sein musste. Der eine sagte dieses, der andere sagte jenes. Sie waren nicht von einem Guss. Die waren so wie die Beine im Daniel. Weiß der Nebukadnezar, der den Traum hatte? Stahl und Erde, Dreck. Eines an das andere geklebt. Wenn es trocken wird, fällt es auseinander. Aber von einem Guss sollen die Kinder Gottes sein. Dafür hat der Herr Jesus gebetet. Vater, ich bitte dich, dass sie eins seien, wie wir eins sind, sodass die Welt glauben kann, dass du mich gesandt hast und dass sie deine Herrlichkeit sehen. In der Einheit der Christen. Du weißt ja von dem Mohammedaner, mit dem ich sprach. Und der plötzlich sagte, es wird dir nicht gelingen, du wirst mich nicht bekehren. Ich sage, wer hat gesagt, dass ich dich bekehren will? Er sagt, das kann ich doch spüren. Er sagt, vor dem ich Christ werde, müsst ihr Christen das Zanken und die Uneinigkeit lassen. Und das euch gegenseitig bekämpfen. Sie waren alle stets beieinander. Es waren nicht nur die 11 und Maria 12 und die 3 Brüder 15. Es heißt in Vers 15, es waren aber eine Schar zuhauf bei 120 Namen. Und die waren stets beieinander. Die harrten zusammen. Keiner konnte den anderen verlassen. Die waren zusammengebunden. Mit einem, ein englisches Wort, Bond, B-O-N-D, Bond. Mit einem Gürtel, der stärker ist als der Tod. Die wahren Gotteskinder sind sich so eins, dass der Tod sie nicht einmal trennen kann. Es ist eine größere Kraft als der Tod. Aber bei einigen Gotteskindern, wenn es nicht nach meiner Pfeife tanzt, dann gehe ich. Wenn ich meinen dicken Kopf nicht durchsetzen kann, dann gehe ich. Natürlich wirst du gehen. Denn ein Mensch, der ein Götzendiener ist, du bist ja humanistisch. Du selber bist dein eigen Gott. Und du tust, was du willst. Und du wirst in die Hölle belanden. Nein, das werde ich nicht. Ich bin Christ. Im Namen, aber im Wesen bist du ein Teufel. Nichts anderes als der Judas. Ein Verräter. Diese alle waren stets beieinander. Stets beieinander. Die lieben sich, die stehen zusammen durch dick und dünn. Und wie der Herr gesagt hat, keiner hat größere Liebe als die, dass er sein Leben gibt für seinen Bruder und für seine Brüder. Kannst du das? Nein. Wenn es nicht nach deiner Pfeife tanzt, gehst du weg. Und du baust noch eine Kirche daneben. Bist ein guter Holländer. Ein sehr guter. Wenn es nicht so geht, wie du es dir denkst, vielleicht sind deine Kinder deine Götzen und deine Götter. Ein Bruder sagte mir, Elo, ich kann es nicht länger ansehen, wie mein Kind leidet. Und da hat den Herrn verleugnet. Und sein Werk, seines Kindes wegen, ist eine schlimme Sache. Das eigene Ich, das nächste deine Kinder. Hört, was ich euch sage. Und wenn ihr nicht hört, wird es mit euch ergehen, wie es mit manchen anderen ergangen ist. Und wenn du dich nicht vollkommen ausgeliefert hast, dem Herrn Jesus, auf den Altar, mit dem, was du bist, was du hast und was der Herr dir anvertraut hat. Gott hat den Abraham einen Sohn verheißen. Er musste lange warten auf ihn. Schließlich hat er ihn bekommen. Und als dieser Sohn heranwuchs, da sagte Gott, nun schlachte ihn. Hat Gott ihn geprüft. Stehst du noch da, wo du am Anfang gestanden hast? Stehst du noch da, wo du gestanden hast, vor dem du verheiratet warst? Und als du verheiratet warst, aber kinderlos. Nun habe ich dich gesegnet. Bist du bereit, den Segen zu nehmen und auf den Altar zu tun? Und Abraham war bereit. Der ist nicht bergabgegangen geistlich. Der ist vorangegangen. Es ist eine haarschauderhafte Sache, wenn Menschen geistlich zurückkehren. Wir haben den Eurochor gesehen. Ihr Eurochor-Sänger, wie sieht's mit euch aus? Liebt ihr euch noch, wie ihr es am Anfang getan habt? Seid ihr noch so inbrünstig dabei mit demselben Feuer wie am Anfang? Neue Menschen sind dazugekommen. Haben sie bei euch beeinflusst oder sind sie gewonnen? Seid ihr noch so eifrig bei der Sache wie am Anfang? Oder seid ihr lässig geworden? Und die Bibel sagt, verflucht ist der, der das Herrn Werk lässig tut. Nun lasse ich den Eurokur. Wie war es bei dir als mit deiner ersten Liebe? Kannst du noch entsinnen, wie du gezeugt hast? Die Freude, die Wonne, das Glücklichsein, das Brennen. In Englisch singen wir ein Lied. If ever I loved you, it's now. Herr Jesus, wenn ich dich je geliebt habe, dann ist es jetzt. Noch nie in meinem Leben habe ich dich so geliebt wie jetzt. Noch nie in meinem Leben so war ich so eifrig, so feurig dabei wie jetzt. Kannst du das in Wahrheit vor dem wahrhaftigen Gott bezeugen? Und wird er es bezeugen, wird er dein Zeuge sein. Das stimmt, du lügst nicht. Oder ist es nicht mehr so, wie es war? Da hilft es nicht, um mir Liebe zu beten, um mir Feuer. Der Herr gibt uns das Rezept, gedenke, wo du gefallen bist. Du bist ein gefallener Christ. Luzifer ist ein gefallener Engel und ist zum Satan geworden. Du bist ein gefallener Wiedergeborene. Und das hilft dem Satan nichts, dem Luzifer, dass er einmal zwischen den brennenden Felsen feuern gegangen ist. Er ist jetzt Satan. Und der Herr sagt, der Herr selbst schreibt den Brief, gedenke, wo du gefallen bist und tue Buße, wie du es am Anfang gemacht hast, als du gerettet worden bist. Du musst wieder gerettet werden. Petrus, wenn du dich dermal einst bekehrst, er musste sich wieder bekehren. Du musst wieder von Grund anfangen. Es ist etwas Furchtbares, Erschreckendes, Schockierendes, wenn der Eifer um derselben Sache nicht mehr ist, wie es früher war. Musst du dich bekehren. Lass dieser heutige Tag deine Auferweckung sein von den Toten. Denn du bist gefallen. Die Liebe, der Eifer ist nicht mehr das Brennen, wie es war. Zu den Brüdern, mit denen du vor den Herrn trittst und dem Herrn dienst. Sie waren stets, nicht nur dann und wann, stets beieinander. Und ohne Zweifel, wenn sie auch tausende Kilometer auseinander waren, im Geist waren sie an einem Ort. Ist das so? Unter euch Franzosen seid ihr so eins. Ihr Deutschen, ihr Schweizer, ihr Holländer, alle, die ihr seid, und ihr Afrikaner. Seid ihr so eins? Wenn nicht, bitte bekehrt euch heute. Ich müsste jetzt aufhören und dass ein jeder sich selbst prüft. Und wenn es nicht stimmt, bekehre dich. Wie du dich dermal eins bekehrt hast und tue die ersten Werke. Die Gotteskinder sollen sich inbrünstig lieben, haben alle Keuschheit. Ihr jungen Mädchen, lasst mal die Buben allein und seid untereinander. Leider können sie auch lesbisch sein. Und ihr jungen Jungs, lasst mal die Mädchen allein. Lasst Jesus eure erste Liebe sein. Eine größere Liebe zu Jesus als zu einer Freundin. Ist das, stimmt das bei dir? Und du Mädchen, Jesus deine erste Liebe, mir als ein Freund. Und wenn du keinen hast, vielleicht wirst du ihn mal finden. Aber die Liebe zu ihm muss größer sein als die Liebe zu deinem Freund. Als ich jünger war, sagte mal ein Mann zu mir, Erlo, du weißt gar nichts, er war verlobt. Du weißt gar nichts. Ja, ein Mann, der nicht verlobt ist, der weiß nichts. Er sagt, du kannst das Praktische, theoretisch ja, aber im Praktischen das nicht ausleben. Du kannst Jesus nicht so lieben wie deine Verlobte. Das sagt er mir. Ich war den Dummdreist in Gänsefüßchen und habe gesagt, wenn du auch so sagst, die Bibel sagt so. Und so muss es sein. Er hat sogar von ihr geträumt. Hast du schon von Jesus geträumt? Ich glaube, er hat sogar mal in seinem Schlaf, hat einen großen Tisch neben sich, das Bein des Tisches umarmt und wurde wach und dachte, er hatte das Bein seiner Geliebten. Und hatte nur einen Klotz, ein Stück Holz. Gott aber im Himmel war gnädig und hat seine Bombe gesandt. Und sie hat ihn im Stich gelassen. Hatte graue Haare bekommen. Ja, ich sagte, oh Herr, zerstöre jeden Götzen. Jeden Götzen. Und sie hat ihn schauderhaft im Stich gelassen. Es kann auch geschehen. Gott ist gnädig, wenn es so geschieht. Hat Gott ihn eine Lehre gelehrt, eine Lektion. Du musst Gott lieben von ganzem Herzen, mit allen Kräften und von ganzer Seele. Du hast kein Recht, deine Frau, dein Kind, deine Freundin oder Freund mehr zu lieben als Gott. Du bist ein Götzendiener. Gott an erster Stelle und dann die göttliche Bruderliebe, mit denen du eins bist. In Christus, nicht dein leiblicher Bruder, dein geistlicher Bruder. Das war das Geheimnis der Urchristenheit. Dann kann man verstehen, dass die erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Das Kreuz, das Leiden Jesu, Jesu Tod, Jesu Auferstehung, Jesu Himmelfahrt, hat alles Trennende hinweggetan. Ist das Wahrheit in deinem Leben, lieber Christ? Sei nun kein Pharisäer und kein Heuchler. Vor Gott stimmt das auch. Da ist nichts, was dich von deinem Bruder trennt. Nichts von deiner Schwester im Herrn. In aller Keuschheit und Reinheit. Ich ehre die Koreaner. Ich bin dorthin gegangen und als ich sie traf, habe ich jedem die Hand gegeben. Nur später fand ich aus, dass man den Bruder die Hand gibt, nicht die Schwester. Ich ehre diese Leute. Die haben noch Respekt. Die grüßen die Frau mit höchstem Respekt. Aber geben ihr nicht die Hand. Heute ist es ein Tohuwabohu. Umarmst du jede Frau, sogar von vorn. Und vielleicht deine eigene Frau nicht. Seine faule Sache. Da umarmen sie sich, Mann und Frau, nicht Mann und Frau. Männliche und weibliche Geschlecht. Kein Wunder, dass die Fleischeslust und dass die Hurerei so übernimmt in christlichen Kreisen unter den Christen. Die Koreaner, als sie denn da kamen, habe ich nachher auch gelernt, da grüßt man die Brüder und beugt sich vor einer Dame. Ist doch schön, nicht? Ist doch schön. Ich wurde angeklagt und verklagt vor kurzem, weil ich nicht die Frauen umarme. Ich hätte keine Liebe zu den Frauen. Denkt euch mal. Von sogenannte geisterfüllte Menschen, Christen. Ich sagte, vergeudet eure Zeit nicht, dafür zu beten. Und das zu hoffen, ihr werdet zu Schanden werden. Gott bewahre mich davor, bis in den Tod. Dafür bin ich nicht gemacht. Und ich sehe nicht, dass das eine gute, keusche, reine Sache ist. Wenn du eine Frau umarmen willst, schließ die Haustür oder Kämmerlein und umarme sie, bis du satt und müde davon bist. Aber keine Heuchelei im Pharisiertum, dass wenn du vor Menschen bist, dann sitzt du auf ihren Schoß oder sie auf deinen Schoß. Geziemt sich nicht. Was ins Kämmerlein dazu gehört, gehört dazu. Und gewöhnlich, die vor Menschen sich so lieb haben, ist alles Heuchelei, die zanken sich da hinten. Ich habe die Koreaner dafür geehrt und liebe sie. Dann und wann habe ich noch den Fehler gemacht und die Hand gereicht. Aber danach habe ich mich gebeugt. Ja, so geht's. Dies ist ein Evangelium der Reinheit, Keuschheit, ein heiliges Leben zur Ehre Gottes, so dass Gottes Name dadurch geheiligt wird. Gottes Name dadurch geheiligt wird. Sie waren stets beieinander, einmütig. Den kann man verstehen, als der Tag der Pfingsten kam, wurden sie erfüllt vom Heiligen Geist. Gehen wir zum nächsten Punkt. Vers 16, Judas, ihr Männer und Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, welche zuvor gesagt hat, der Heilige Geist durch den Mund Davids vom Judas, der ein Führer war, derer, die Jesus umfingen, war sogar ein Führer. Judas war in der Öffentlichkeit ein Mitarbeiter Jesu Christi. Der hat mit ihm am Tisch gesessen. Der hat Jesu Worte gehört. Er war eine von ihnen. Aber das Traurige war, dass er ein Dieb war und hat immer Geld gestohlen. Sie haben ihn gewählt zum Treasurer. Er sollte den Kasten, er sollte das Geld. Das haben sie nicht dummerweise getan. Die haben ihn vertraut. Der hat gesagt, wenn der eine ist, der das tun kann, dann kann der Judas das tun. Das ist sein Talent. Das ist seine Fähigkeit. Den machen wir zum Kassenführer. Aber immer hat er etwas gestohlen, für sich gebraucht. Ohne das Wissen der anderen, und das hat er schlau gemacht, dass keine etwas riechen konnte, dass da etwas nicht stimmt. Und zuletzt hat er den Herrn verraten. Nun möchte ich nur schnell sagen, einige sagen, ihr könnt das doch nicht für ungut nehmen, dass Judas den Herrn verraten hatte. Er musste ja das tun. Jesus musste ja verraten werden. Also, dass die Schrift erfüllt wird. Darum, er konnte nicht anders. Der Herr Jesus hat gesagt, ihr zwölf, werdet mal auf die 12 Throne sitzen im Reiche Gottes. Eine wunderbare Verheißung. Judas hatte die beste Verheißung. Aber er hat den Herrn verraten. Verraten. Verkauft. Für 30 Silberstücke. Die glänzten in seinen Augen. Zwar nicht viel. Aber trotzdem, das Wenige war von großer Bedeutung in seinem Leben. Es war der Preis für einen Sklaven. Ein Sklave wurde für 30 Silberlinge gekauft. Er hat den Herrn verkauft für den Preis eines Sklaven. Also in Wahrheit war Jesus ihm nicht mehr wert als ein Sklave. Ist Jesus vielleicht nur dein Sklave? Dein Kind ist mir, deine Frau ist mir und schlussendlich du auch bist größer und mehr als Jesus. Er hat ihn verkauft. Ich habe gesagt, in aller Öffentlichkeit war er mit Jesus. Dafür war er bekannt. Jeder wusste, wer er war. Wenn Jesus auftrat, war er daneben. Hätte Jesus heute gelebt, wäre er mit ihm im Fernsehen, mit ihm in den Zeitungen. Er war sein Finanzminister. Aber er war untreu. Mit dem Geld war er nicht treu. Und wir haben schon gehört, dass wenn wir mit dem ungerechten Mammon nicht treu sind, wird Gott uns nicht seinen Geist anvertrauen. Und psychologisch gesprochen sieht man immer das in den Nächsten, was man selber tut. Wenn ich in den Laden gehe und kaufe eine Aquarellflasche und sage, könnten Sie bitte die verpacken, in eine Tüte setzen, gehe ich mit der Flasche raus und dann steht der Alkoholiker draußen und sagt, er hat eine Flasche Wein oder Branntwein. Man sieht immer das, was man selber tut. Wenn du wissen willst, wo ein Mensch steht, wenn du wissen willst, was seine Gesinnung ist, hör nur nach dem, was er redet. Hier die Punkte, die er kritisiert und die er sieht in anderen. Das sind seine Sünden. Er sagt, alle sind hochmütig. Denn weißt du, das ist seine Sünde. Weil man sieht immer das, was man selber ist, in einem anderen. Wenn ich ein Maler bin, sehe ich einen Baum da. Dann dachte ich, das wäre ein wunderbares Bild, weil ich bin ja mit den Bildern beschäftigt. Wenn ich ein Farmer bin, der tausende Hektar Bäume hat, ich sehe den Baum und sage, wenn ich den Baum kapp, bekomme ich so viel Geld dafür. Weiß es ganz genau. Wenn ich Gebäude, Bäume und was messe, wie lang die sind, schaue ich den Baum an und sage, der ist gut, 50 Meter hoch. Also ich sehe immer das, womit ich beschäftigt bin. Nun, wenn du mit Menschen bist, die etwas sind und keine Narren, sei vorsichtig, was du redest, weil du sagst nur zwei, drei Sätze, dann hat er dich durchschaut. Aber du dummer Mann, du redest weiter. Alle wollen nur das eigene. Sie suchen alle das eigene. Das, was der Mensch kritisiert, das, was der Mensch tadelt, ist, was er selber ist. Man sieht sich selber immer in den anderen. Wer herrschen will, ja, die wollen Opposition. Der andere denkt gar nicht daran. Das ist ihm etwas Fremdes. Er ist kindlich dabei. Aber der andere, der weiß. Der Judas, der ein Dieb war, man muss den Bock zum Gärtner machen. Der wird die anderen Diebe fangen, weil er selbst ein Dieb ist. Und dann hat er den Herrn Jesus verkauft, verleugnet, der Judas, mit einem Kuss. Er konnte sehr gut heucheln, hat ihn umarmt, geküsst und ihn verraten. Aber Judas hat nicht nur gestohlen, da war auch was anderes. Er war im Kreise der Jünger. Aber dann waren die Zeiten, wo er weg war und war befreundet mit den Pharisäern, Schriftgelehrten und hohen Priestern. Menschen, hütet euch vor Christen, die mit euch sind, aber Freunde haben. Vielleicht sogar die Feinde der Gemeinde sind und sie haben Gemeinschaft mit ihnen. Sie telefonieren sich, sie besuchen sich, sie unterstützen sich. Das ist das Leben eines Judas. So wahr wie es einen Gott im Himmel gibt, der Mensch wird euch nicht treu sein bis in den Tod. Er wird euch eines Tages verlassen. der kann dir nicht treu sein. Weil er geht ja sogar mit Menschen, die das Werk, das ihr treibt, die Gegner sind, die tadeln, die verdammen, die nicht mitmachen und geht mit denen. Paulus hat gesagt, wenn ich von euch gehe, dann kommen die reißenden Wölfe. Und sie kommen aus eurer Mitte. Der Judas war eine von den Zwölfen. Eine von den Jüngern. Aber er konnte mit den Gegnern reden. Er konnte mit ihnen unterhandeln. Er konnte mit ihnen über geistliche Sachen reden. Vielleicht sie unterstützen, sogar unterstützen. Das ist keine kleine Sache. Du sagst ja aber, dass ein Bruder, wenn ein Bruder ist, warum hasst er uns dann? Warum liebt er nicht? Liebt er uns nicht? Warum sucht er uns zu Fall zu bringen? Warum tadelt er? Siehst du nicht, dass das ein Feind ist? Die Zulus sagen es so schön. Ukome intogazi eyabulalu into. Du verlobst dich mit einem Mörder, der dein Vater umgebracht hat. Was wirst du von einem Mädchen sagen, die Liebeleien hat mit einem Mann, der dein Vater ermordet hat? Lasst uns nicht Kinder sein. Wir haben schon graue Haare. Wir haben schon Glatzen auf dem Kopf. Als ich Kind war, habe ich abgelegt, sagt Paulus, was kindisch war. Bin ein Mann geworden. Werden wir, wirst du und werde ich dem Herrn treu sein, da wo er uns hingestellt hat, bis ans Ende? Oder gehen wir mit den Feinden? Was hat der Italiener gesagt? Der Sänger. Wähle einen Stuhl. Du kannst nicht auf zwei Stühle sitzen. Kannst nicht, du wirst dazwischen fallen. Du meinst, du bist fromm, du sollst alle lieben. David hat gesagt, ich hasse die, die dich hassen. Ich gehe nicht mit deinen Feinden her. Aber weil der Feind sagt, dass ein Bruder in Christo ist, Johannes sagt, wenn er ein Bruder ist, wird er die Brüder lieben. Liebt er die Brüder? Er sagt ja, aber was tut er? Was praktiziert er? Paulus sagt, ich weiß es. Wenn ich gestorben bin, wenn ich tot bin, dann kommen die zerreißenden Wölfe unter euch. Und sie sind gekommen, während er noch lebte. Alle in Asien haben ihn verlassen. Er sagt, alle, die in Asien sind, haben mich verlassen. Und wo ist Asien heute? Geistlich? Sie haben ihn verlassen. Sie haben den Paulus getadelt. Sie sind gegen ihn gegangen. Aber wo sind sie heute? Wie ausgewischt! Konnten nicht bei ihm stehen. Und Paulus sagte, meine Verantwortung war es nur der und der, der zu mir gestanden hat. Die anderen nicht. Einige haben sich seine geschämt. Und die Bibel sagt, wenn du sagst, du liebst Gott und liebst deinen Bruder nicht, bist du ein Lügner. Und wie willst du den helfen, der ein Lügner ist, wenn du mit ihm gehst und freundlich mit ihm redest und ihm nicht die Wahrheit sagst? Sind wir echt oder sind wir ein Judas? Einer aus 12, wie viel Prozent ist das? Zwischen 7 und 8%. Viel. Es wäre Gnade Gottes, wenn ihr alle treu bleibt. Es wäre Gnade Gottes, wenn ihr stehen könnt. Da wären einige Freunde von denen, die mit der Welt mitmachen, Liebäugel mit der Welt, gegen die, die für Gott lieben, für Gott leben, die ihn lieben von ganzem Herzen, ihr Leben für sich geben. Johannes sagt, sie sind von uns gegangen, weil sie nicht von uns waren. Wären sie von uns, wären sie mit uns geblieben. Um deine Augen zu öffnen, schau ihr Leben an, wie es war in der Vergangenheit. Und dann wirst du sehen, da waren Sachen, die nicht stimmten. Sie waren nicht gleich offensichtlich, aber die Spitze eines Eisberges. Und du weißt, dass der große Teil des Eisberges bedeckt ist. Du siehst nur etwas. Und dann schließt du dein Auge und sagst, ach, bedeutet nichts. Es bedeutet viel. Sein rotes Licht. Ein Gefahrsignal. Und der Judas war ein Führer. Hatte Führergestalt. Den irrte man. Bis ans Ende hat keine von den Elfen Judas Verdacht. Bis sogar Jesus sagte, geh hin, tu schnell, was du tun willst. Und haben noch nicht, keiner ist auf den Gedanken gekommen, womit der Mann beschäftigt war. Keiner wusste, dass er ein Handy hatte, sozusagen, und im Telefongespräch mit den hohen Priestern. Keiner hat das bemerkt. Keiner wusste, dass im Geheimen, alles, was im Geheimen geschieht, ist Finsternis. Und in Gott ist keine Finsternis. Wir sind Kinder des Lichts und wandeln in Licht und verstecken nichts. Und wenn dieser Punkt nicht klar ist in deinem Leben, bist du ein halber Christ. Und sitzt wiederum auf 2 Stühlen. Wie der Becke seinen Sohn gelehrt hat. Pavarotti. Sohn, Luciano, du kannst nicht auf 2 Stühle sitzen. In Englisch sagen sie, du kannst nicht 2 Pferde reiten zu gleicher Zeit. Ich habe aber einen Mann gesehen, der 2 Pferde ritt. Der stand mit einem Fuß auf diesem Sattel, mit dem anderen Fuß da. Und zuletzt hatte er noch 3 Pferde zwischen sich und ritt. Aber das ist ein Wagnis. Das ist ein Wagnis. Kannst du vorführen. Aber immer reiten, nicht. Das glitscht und dann fällst du. Wähle dein Pferd, wähle deinen Stuhl fürs Leben. Fürs Leben. Sogar wenn du eine Frau bist, verheiratest, liebäugelst aber mit einem anderen Mann, das kann nicht gut bleiben. Es sei denn, dass du mit der Sünde brichst. Vollkommen. Nun zu dem Punkt, was konnte der arme Judas dafür? Manche haben Mitleid. Eine sagt, es tut mir so leid. Ich jammere um den Mann, der hatte solch ein schweres Los. Unsinn! Bist du verrückt? Was hat Judas gesagt, als er sah, dass Jesus verdammt war? Dass sie ihn töteten, ist er zu den Pharisäern gegangen und hat gesagt, ich habe gesündigt. ich habe gesündigt. Hört ihr, was er sagt? Du rechtfertigst ihn. Er aber sagt, ich habe gesündigt, unschuldiges Blut hab ich verraten. Er wusste, er hat gesündigt. Ich habe gesündigt. Petrus hat auch gesagt, ich habe gesündigt, aber hat rechtschaffene Buße getan. Der Judas nicht. Er hätte auch erkennen müssen, dass er schon lange gesündigt hat. Dass er schon lange ein Dieb war. Da hat es begonnen. Du wirst nicht plötzlich eine große Sache tun. Es beginnt klein. Meilenweit gehst du damit. Du duldest deine Sünde in deinem Leben. Sie sieht klein aus, aber sie wächst. Sie ist wie der Sauerteig. Durchsäuert den ganzen Teich, bis der Teufel in dich hineinfährt. Und dann bist du nicht mehr dein eigen Herr. Dann macht er mit dir, was er will. Und Judas sagt, ich habe gesündigt. Ich habe unschuldig Blut verraten. Sie sagten, was hat das mit uns zu tun? Das hat nichts mit uns zu tun. Das ist deine Sache. Dass die Silberlinge, die haben ihn gebrannt wie eine heiße Kartoffel. Und er hat sie geworfen zu ihren Füßen. Hört ihr, ihr Jugendlichen, die Welt, du verlässt Jesus und gehst mit der Welt, die wird dir brennen, mehr als die 30 Silberlinge, den Judas gebrannt haben. Und du wirst enttäuscht sein, du wirst es hinwerfen. Und Judas, anstatt dass er sich bekehrt hat, rechtschaffene Buße getan hat, er hat bekannt, ich habe gesündigt. Aber es war nicht rechtschaffene Buße. Er war nicht dabei, sein Leben zu reinigen. Er war dabei, sich zu rechtfertigen und den anderen, die andere Seite des Weges zu gehen, es zu umgehen. Er wollte das nur löschen und so darum wieder gut machen, aber nicht, dass es ihm leid tat, dass er gegen Gott gesündigt hat. Und dass er sein Leben in Ordnung brachte, wie der Petrus es tat. Er ging und er hing sich selbst. Wir haben keine Zeit. Die Zeit ist um. Ich habe leider nur über zwei Punkte gesprochen. Und er hängte sich. Les danach, was Jesus sagt vom bösen Knecht. Der seine Mitknechte schlägt und tadelt und mit den Huren und Säufen säuft. Was er tun wird, wenn er wiederkommt. Er kommt. Der Herr kommt zu richten die Lebendigen und die Toten. Jeder muss vor seinen Thron erscheinen, es sei gut oder böse, dafür müssen wir unseren Lohn bekommen. Judas, Gott bewahre uns vor einem Judas. Und wenn da ein Judas unter uns ist, ich rufe dir zu und sage, bekehre dich, tu rechtschaffene Buße. Schau dein Leben an. Ist da nicht eine kleine Sünde? Ist da kein Nachtragen? Keine Bitterkeit? Kein Stolz, den du mit dir nimmst? Keine Neid? Keine Eifersucht? Kein Hass, den du mit dir trägst? Das wird wachsen. Das Kind in dir wird immer größer und eines Tages wird es ans Licht kommen. Und dann hör, was Matthäus sagt in 27 über Judas, Vers 1 bis 10. Er hang sich, sein Bauch platzte auf, zwei Stücke, und seine ganze Eingeweide, sein Kot füllte die Straße. Alles Verborgene muss ans Licht kommen. Das, was in deinen Eingeweiden steckt, verborgen, versteckt, das muss mal aufgerissen werden, dass es ans Licht kommt. Das war die Zukunft, das war das Ende des Judas, des Apostels, eine der Zwölf. Es war sein Ende. Wie wird dein Ende sein? Flehe zu Gott, ringe darum und sag: Gott, sei mir gnädig, lass nichts von dem Judas in mir stecken. Und bete dieses Gebet, Psalm 139. Erforsche mich, Gott. Erfahre mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich's meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin. Und leite mich auf ewigem Wege. Erforsche mich, Gott. Ich wollte noch über den Herzenskündiger sprechen. Da bin ich so dazu gekommen. Erforsche mich, Gott. Begegne dem Gott, der die Herzen erforscht. Dem Petrus war ich gnädig. Aber den Judas, der war der Leiter der Bande, die Jesus gefangen genommen haben. Auch eine Position. In leitende Position. Wenn er uns sagen sollte, in jener Welt, warum er es getan hat, sagt er vielleicht, ich wollte, dass diese zwei verschiedenen Parteien sich versöhnen. Ich wollte, dass Jesus auch ihr Herr wird und ihr König. Ja. Er kann viel um dein Bart schmieren, aber lass dich nicht von ihm verführen. Lasst uns beten. Herr, erforsche unsere Herzen und sieh, wie wir es meinen. Führe und leite uns auf ewigem Wege und schenk uns die Treue bis in den Tod, dass wir das Himmelreich erben können. Schenk uns die Einmütigkeit der wahren Christen und schenk uns die Aufrichtigkeit, dass wir nicht sind wie Judas. Amen.